Ist es erlaubt, eine Predigt mit so etwas Oberflächlichem wie dem Wetter zu beginnen? In den letzten Tagen, in denen ich mir Gedanken über den Predigttext und seine Bedeutung für heute gemacht habe, hat es geregnet. An meinem Weg zur Arbeit fahre ich erst an der Steinagger entlang, dann an der Dörspe und dann fließen die alle drei zusammen, also die Agger dann auch noch zur Agger. Sehr schön, nochmal eine Empfehlung für den neuen Fahrradweg, oder ist ja nicht mehr neu, aber jedenfalls sehr schön. Aus den im Sommer manchmal beschaulichen Bächen sind gerade reißende Wasser geworden. Die Fischreiher, die da auch dann immer wieder zu sehen sind, stehen etwas ratlos am Rand, weil das Wasser trübe geworden ist von Dreck und Schlamm, den der Fluss abspült. Wasser im Überfluss, diesen Luxus sind wir gewöhnt. Und beim Vorbereiten habe ich mich ernsthaft gefragt, ob die Bibel, wäre sie im Oberbergischen Kreis geschrieben worden, manchmal andere Bilder verwendet hätte. Wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe einen strahlend blauen Himmel und die Sonne, weckt das in mir mehr Lebensgefühle als der prasselnde Regen. Ich mag auch den Regen, aber in den letzten Tagen habe ich doch manchmal gedacht, genug. Ihr lieben Wolken, ihr dürft es mal woanders regnen und uns den Himmel wieder öffnen, wieder frei machen. Und heute sieht das ja schon ein bisschen besser aus. Nur noch mal zurück zur Frage. Nach etwas Nachdenken bin ich zur Überzeugung gekommen, dass es erlaubt ist, eine Predigt mit dem Wetter zu beginnen, wenn es für das Verständnis des Bibeltextes hilfreich ist. Und das meine ich. Die Bibel wurde in einer anderen Klima- und Wetterzone geschrieben, als in der wir hier leben. Und deswegen möchte ich euch mit ein paar Bildern und nachher noch mit einer Geschichte mal in diese andere Zone mitnehmen, weil es für uns dann, glaube ich, greifbarer und vielleicht noch ein bisschen mehr unser Herz anspricht, was Wasser bedeutet. Ich glaube, jedem von uns ist klar, wie lebensnotwendig Wasser ist, auch wenn wir es so im Überfluss haben. Trotzdem, weil es heute und in der Jahreslosung um Wasser geht, gehen wir mal zuerst nach Ägypten. Und jetzt habe ich eine Preisfrage für alle unter 10. Wer ist denn hier unter 10 überhaupt? Unter 10 Jahre. Ja, da haben wir doch ein paar schlaue Leute. Zu gewinnen gibt es eine Rittersport-Knusperflakes. Oh, niemand mag keine Rittersport-Knusperflakes. Dann muss es jemand anders beantworten. Welcher große Fluss fließt durch Ägypten? Hier vorne hat es jemand gesagt. Warst du zuerst, Hannes? Ich habe mir leider keinen Schiedsrichter besorgt. Wer war zuerst? Seid ehrlich. Mara. So, Achtung, gut fangen. Danke, Sarah. Abgefangen. Wunderbar. Also, wir gehen nach Ägypten und in Ägypten befinden wir uns in einer anderen Klimazone. Es ist heiß, es ist trocken, aber der Nil, der große Fluss, bringt Wasser. Und nun schauen wir uns das Ganze mal aus dem Weltraum an. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. So sieht das Ganze bei Tag aus. Als Satellitenfoto. Der Satellit kreist um die Erde und macht immer wieder Fotos. Und hier absolut klarer Himmel. Die Wüste ist in Gelb zu erkennen. Und das Wasser des Nils erkennt man nicht. Aber man erkennt, wie der Nil am Ende sich in dem sogenannten Nildelta in mehreren Teilflüssen, bevor er ins Mittelmeer mündet, aufteilt. Und überall, wo das Wasser fließt, ist Leben. Hier oben Mittelmeer, ich habe unten noch eine andere Aufnahme, hier das ist das Rote Meer, hier der Golf von Suez, Golf von Aqaba, hier beginnt Israel, aber ich denke mal so ungefähr könnt ihr euch orientieren. Also gelb-grün das Ganze, wo der Nil fließt, da ist es grün. Wasser bringt Leben. Und bevor, ich sagte schon, der Fluss ins Meer fließt, teilt er sich und bewässert das ganze Land. Nun schauen wir uns das Ganze bei Nacht an. Hier, das ist aus der Raumstation fotografiert, die um die Erde kreist. da haben wir ein ganz ähnliches Bild. Alles dunkel, nur um den Fluss herum und um die Teilflüsse wird es hell. Nochmal ein anderes Bild. Hier, wo man auch genau den Weg des Flusses erkennen kann. Also, was kann man daraus schließen? Wo der Fluss ist, da ist Leben. Wo der Fluss ist, da wohnen die Menschen. Da können sie überhaupt leben. Da sammelt sich alles am Fluss, weil Wasser das Leben bringt. Wir kommen dann gleich nochmal darauf zurück. Aber so kurz mal als kleiner Ausflug in die andere Klimazone. Nun zu unserem Text, dem die Jahreslosung entnommen ist. Die Jahreslosung wird jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen ausgesucht, immer 3 Jahre im Vorher, damit sie nicht irgendwelche politischen Einflussnahmen damit nehmen können oder irgendwie sonst was damit aussagen wollen. Also unsere Jahreslosung wurde schon vor 3 Jahren festgelegt. Dieses Jahr kommt sie aus dem letzten Buch der Bibel. Wer sich erinnert, wir hatten unsere Sommerpredigtreihe auch aus dem Buch der Offenbarung zu den Sendschreiben. Und zeitlich gesehen führt uns dieser Text heute aus der Offenbarung in die letzte Zeit, in die uns die Bibel so einen kleinen Einblick gibt in der Zukunft. Also später als das, was wir heute lesen, finden wir in der Bibel nichts. Es ist so ein flüchtiger Einblick. Es ist die Zeit, in der Johannes, der Schreiber der Offenbarung, gesagt bekommt, es ist soweit. Es ist alles geworden. Es ist geschafft. Nun ist alles erfüllt. Alles ist neu. Die erste Erde, die Erde, also auf der wir jetzt leben, und der erste Himmel, sie sind nicht mehr. Sie sind abgetreten, könnte man übersetzen. Sie sind nicht mehr da. Es ist eine neue Erde da. Alle erschreckenden und furchterregenden Gerichte, von der wir in der Offenbarung lesen, die ganzen Plagen, die über diese Welt kommen, sind vorbei. Die neue Erde ist da. Und der Traum vom Anfang der Bibel ist erfüllt. Gott und die Menschen, sie leben zusammen. Gott ist einfach mittendrin. Und wir schlagen mal auf, Offenbarung, vorletztes Kapitel, Kapitel 21, und lesen dann Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Alles ist neu geworden in der Zeit, in die Johannes hineinschaut. Der Prophet Jesaja hatte bereits 700 Jahre vor Johannes gesagt, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und man wird die erste Erde und den ersten Himmel vergessen. Man wird nicht mehr an sie denken. Es wird alles neu sein. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist die mächtigste Kraft, die es im Universum gibt. Dieser Geist, der Heilige Geist, war bei der Erschaffung der ersten Schöpfung dabei und wird auch dieser neuen Welt seine perfekte harmonische Gestalt geben. Er ist das oberste Naturgesetz. Die Vollmacht, die Machtfülle, aus der Jesus den Sturm zum Schweigen bringt und Tote wieder vom Leben erweckt. Der Heilige Geist ist ja die Grundlage und der Herr über alle Naturgesetze. Deswegen kann Jesus in der Fülle des Geistes solche Taten tun. Ich sage schon, man könnte auch übersetzen, die erste Erde und der erste Himmel waren abgetreten. Sie sind verschwunden. Sie waren nicht mehr da. Und damit alles, für was in dieser Welt geschuftet wurde, wofür Menschenleben geopfert wurden, worum geneidet wurde, alles ist nicht mehr da. Aber Gott stirbt nicht. Gott ist da. Und der Apostel Petrus gibt uns einen kleinen Einblick, wie dieser Abtritt der alten Welt und des alten Himmels aussehen wird und sich anhören wird. Ich lese mal aus 2. Petrus 3, Vers 10 und 12 und 13. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Der Tag Gottes kommt. Die Himmel vergehen im Feuer, die Elemente schmelzen vor Hitze. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Die Bibel berichtet uns, dass schon einmal alles Leben auf dieser Erde durch Wasser zerstört wurde. Am Ende dieser Erde, auf der wir leben, wird alles durch Feuer zerstört. Und wenn man so manche Filme im Kino sieht und manchen Regierungs- und Militärverantwortlichen zuhört, ist das gar nicht mehr so schwer vorstellbar. Petrus schlussfolgert aus dieser Zukunftsvision: Bringt euer Leben in Ordnung, räumt auf, macht euch bereit für die Welt, die kommt. Aber lesen wir nun weiter in der Offenbarung. Johannes sieht nun etwas genauer diese neue Welt, auf die die Christen warten. Vers 2 und 3. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Die Braut von Jesus, und wenn wir das im Zusammenhang der Offenbarung lesen, steht sie hier im Gegensatz zur Hure Babylon, die eben gerade untergegangen ist, wie Johannes es gesehen hat. Die Hure Babylon steht für diese Welt mit ihren unzähligen Eitelkeiten und Verführungen. Sie ist die Zusammenfassung alles Abfalls von Gott. Die Hure gehört niemandem, sie ist bindungslos, ein Mann nach dem anderen. Ich sagte schon eben ihr Untergang. Die reine Braut gehört nur einem, ihrem Bräutigam. Und nun kommt die Hochzeit. Und ich sagte schon, nun passiert das, was Gott sich von Anfang an gedacht hat. Der Urplan Gottes wird Wirklichkeit. Wie im Paradies wohnen Gott und Mensch zusammen. Wie die Stiftshütte mitten im Lager des Volkes Israel war, zeltete, es ist ja ein als Zelt beschrieben, und so steht es auch hier, so zeltet jetzt Gott mitten unter den Menschen. Wie der Tempel ein Ort der Begegnung war von Mensch und Gott, so ist Gott jetzt nahbar, erreichbar, ansprechbar, sichtbar. Er ist da für jeden. Und was das bedeutet, lesen wir weiter in Vers 4 und 5. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Alle Tränen werden abgewischt. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Weshalb? Weil das Erste vergangen ist. Die Vergänglichkeit ist vergangen. Das, was uns ganz normal im Leben umgibt, womit wir leben, die Vorläufigkeit, dass wir merken, das ist alles nicht für die Ewigkeit gemacht, das ist nicht mehr. Es ist alles neu. Kein noch nicht mehr. Alle Krankheit, alle Behinderung, alle Einschränkung, alle Begrenzung gibt es nicht mehr. Und das ist so besonders, so eine außergewöhnliche Sache, die hier passiert, dass Gott noch einmal die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit seines Wortes untermauert. Schreibe es auf, denn es ist wahr, es ist gewiss. Schreibe es auf, damit meine Leute getröstet werden und ihr Glaube gestärkt wird. Es wird alles so werden. Und nun kommen wir zu Vers 6, in dem auch unsere Jahreslosung steht. Zunächst nur der erste Satz. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ein kurzer Satz, der es in sich hat. Es ist geworden. Ein kleiner Spalt in der Tür zur Zukunft öffnet sich und durch diesen Spalt können wir diesen Satz lauschen. Nun ist alles erfüllt. Es ist alles wahr geworden. Die Erfüllung von ich siehe, ich mache alles neu. Das Trostwort der Offenbarung in aller Verstörung dieser Welt. Eines Tages ist es geworden. Jesus steht am Anfang und Jesus steht am Ende. Die ersten Leser der Offenbarung hatten eine mächtige Ausbreitung des Christentums erlebt, aber auch einen heftigen Widerstand, den viele von ihnen mit dem Leben bezahlt haben. Und bei so einem Widerstand verliert man auch mal leicht die Orientierung. Die Orientierung gibt ihnen jetzt die Offenbarung. Schaue über dein Leben hinaus. Es wird alles so werden, wie es prophezeit ist. Es dauert noch etwas. Aber am Ende steht, es ist alles wahr geworden. Nun hat sich alles erfüllt. Es ist geworden. Gott behält das letzte Wort. Und nun zum zweiten Teil. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Jesus Christus war am Anfang und er wird am Ende sein. In Jesus ist die ganze Geschichte zusammengefasst. Er hat Macht über Leben und Tod. Er wird dem Durstigen zu trinken geben. Er war schon immer da und er wird immer sein. Menschen haben Durst, deshalb haben sie sich am Flussufer Häuser gebaut. So können sie mit Wasser ihre Felder begießen, ihren Tieren etwas zu trinken geben, um Nahrung zu haben. Aus fließendem Wasser können sie Strom herstellen. Und Jesus nimmt das Bild des Wassers, tröstet und spricht zu: Wenn du Durst hast nach Leben, nach Gerechtigkeit, nach der Gegenwart Gottes, nach Wahrheit, nach vollkommener Liebe, nach Heilung, nach Frieden, dein Durst wird gestillt werden. Vollkommen gestillt werden. Die stärkste, die mächtigste Kraft des Lebens wird es schaffen, nicht nur in dir, sondern mit der gesamten Schöpfung. Und das ist die Einladung, das Versprechen Gottes, was über diesem Jahr steht. Wenn du Durst hast, sag Gott, dann komm und vertraue mir, dass ich deinen Durst stillen werde. Vollkommen ist es noch in der Zukunft. Also es gibt hier für uns ein noch nicht. Aber es gilt auch etwas schon jetzt, dass wir diese mächtigste Kraft des Universums, die Grundlage aller Naturgesetze, jetzt schon erleben können. Jesus spricht in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist, die Ordnung, die Kraft, die das Leben bringt, den Geist, den Gott am Anfang seinen Odem in den Menschen einhaucht. Wer Durst hat, bekommt ihn umsonst. Wir gehen gerade nochmal zurück zu unserer Jahreslosung. Wieso eigentlich umsonst? Hier hinten ist unser Kreuz. An dem schon bezahlt wurde. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Was willst du Gott geben, dass du ihm irgendetwas abkaufen kannst? Das geht nicht. Niemand kann Gott etwas abkaufen. Wir können es uns nur schenken lassen. Nun ist nur noch die Frage, ob du Durst hast. Durst nach noch mehr Jesus, nach noch mehr Wahrheit. Ich sagte schon auch nach noch mehr Gerechtigkeit, nach noch mehr Leben. Wir lesen weiter Vers 7 bis 8. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Wird nun aus dem Trostwort doch noch ein Drohwort? Nein, es verstärkt sogar noch mal den Trost. Der Himmel wäre nicht Himmel, wenn dort Menschen wären, die Lust am Lügen und am Morden haben und am Quälen. Und doch werden Menschen im Himmel sein, die gemordet haben, die Ehe gebrochen haben, gelogen haben und sonst was gemacht haben. Jedoch nur solche, die davon umgekehrt sind, die es bereuen, die es hassen, was sie getan haben. Sie haben die Einladung angenommen, sich ein neues Herz schenken zu lassen. Sie haben sich das Geschenk der Buße, das ist die Umkehr, die Lebensänderung von Gott angenommen. Für die, die aber nicht davon lassen wollen, gilt auch dieses Wort als Warnung, als Wort der Trennung und der Scheidung zwischen Gut und Böse. Wer davon nicht lassen will, für den gilt der zweite Tod, die Hölle, wie sie hier beschrieben wird. Wenn du also zu dieser Gruppe gehörst von Leuten, aber Jesus willst, und ich gehöre auch dazu, ein Mörder und ein Ehebrecher in Gedanken, ich habe mein Reich gesucht statt des Reiches Gottes, und das ist das Werk des Heiligen Geistes, das uns diese Sünde offenbart und das brauchen wir. Wenn du also so wie ich dazu gehörst, aber Jesus willst, dann nimm das Angebot, die Einladung an. Sag, Jesus, ich habe Durst. Du hast gesagt, ich will dem Durstigen geben. Dann sag, ich gehöre zu den Durstigen. Ich will von dem Wasser des Lebens haben. Ich brauche etwas davon. Weil ich gemerkt habe, dass all das Wasser, was ich mir sonst manchmal reinziehe, meinen Lebensdurst nicht stillt. Und so erklärt sich dann auch Vers 7. Wie kann ich einer sein, der überwindet? Einer, der siegt? Indem ich mich redlich bemühe, immer das Richtige zu tun und richtig anstrenge? Nicht schlecht. Aber reicht nicht. Keine menschliche Kraft reicht dafür aus, dass wir Sieger sind, dass wir Überwinder sind. Nur, dass wir vom Kreuz her bitten, Jesus, in deinem Blut ist die Kraft zu überwinden und zum Siegen und zum Heil. Dass ich Jesus bitte, gib mir von diesem Wasser. Ich brauche davon zu trinken, ich brauche deine Kraft. Ich bin auf dein Blut angewiesen, dass meine Schuld, dass meine Sünde bedeckt wird und vergeben wird. Wie kann ich ein Sieger sein, indem das passiert oder ich das an mir geschehen lasse, was wir in der Taufe immer wieder darstellen? Ich sterbe, aber in der Kraft Jesu, im Heiligen Geist, empfange ich neues Leben und lebe durch Jesus. nicht durch meine Gerechtigkeit, nicht durch meine guten Taten. Neues Leben, neugeboren, wiedergeboren. Neues Leben, aus dem ich mich freuen kann, wenn es meinem Nachbarn gut geht und ich nicht mehr neiden muss. Neues Leben, aus dem ich die Wahrheit mehr als meinen eigenen Vorteil und meine Ehre liebe, aus dem ich die Reinheit mehr liebe als meine Lust. Das ist der Ruf der Offenbarung. Nimm das Angebot an. Lass dich neu machen. Und das steht über 2018. Gott gibt dem Durstigen. Dem, der merkt, dass alles, was diese Erde zu bieten hat, das ist nur vorläufig, dass es nur vergänglich ist. Dass das nicht die Sehnsucht, den Durst, der in uns ist, stillen kann. Wir feiern heute Abendmahl. Und dazu lade ich jetzt schon ein. Nimm und iss und trink. Der sagt, siehe, ich mache alles neu, der ist hier. Und du bist eingeladen, dass du auch deine Wohnung am Wasser machst, am Fluss, bei Jesus. Weil dort das Leben ist, weil du dort das bekommst, was du brauchst. Wohne am Wasser und wohne beim Leben. Amen.